Der Umgang mit Fehlern ist ein absolutes Kernstück für psychologische Sicherheit, aber auch eine Voraussetzung, dass wir es schaffen, durch diese turbulente Zeit, durch diesen Wandel zu kommen auf erfolgreiche Art und Weise. Psychologischer Sicherheit, das kann ja vom Begriff her irgendwie abstrakt klingen, aber eigentlich geht es um eine menschliche Grunderfahrung, die wir alle kennen. Ja, wie geht es uns in einem Team? Fühlen wir uns so sicher, dass wir Fragen stellen können, neue Ideen einbringen können, Fehler zugeben können, mit Offenheit und Verletzlichkeit mit den anderen interagieren können? Oder haben wir Sorge, dass das alles negative Konsequenzen haben wird? Es geht nicht darum, Leute on the spot zu setzen, denen das unangenehm ist. Es geht darum, dass wir wirklich es schaffen, gerade für unsere Innovationsfähigkeit, die guten Ideen, die alle mitbringen, auch wirklich im Team zum Tragen kommen zu lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine Panik, Fokus Veränderung, dem Transformationspodcast im VGH-Verbund. Wie immer mit Roger Ziricius. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Heute geht es um einen zentralen Kulturaspekt in unserer Transformation, um psychologische Sicherheit und Fehlerkultur. Mit diesem Schwerpunkt knüpfen wir eigentlich an verschiedene Impulse der vergangenen Episoden an, die immer wieder dieses Thema berührt haben und sich eigentlich wie so ein roter Faden fortspinnen. Denn ohne psychologische Sicherheit kein Vertrauen und keine Offenheit und ohne Offenheit keine moderne Fehler- und Lernkultur. Die unternehmerische Transformation in der VGH-Gruppe ist in Bewegung. Neue Marktherausforderungen, Kundenerwartungen und auch der demografische Wandel sind ihre Auslöser. Automatisierung und Digitalisierung sind ihre Veränderungstreiber. Im Zentrum stehen die Mitarbeitenden. Dafür braucht es eine Kultur, in der Fehler keine Angst machen, sondern als Chance zum Lernen gesehen werden und vielleicht auch als neuer Datenpunkt auf dem Weg zu neuen Erkenntnissen. Ich freue mich auf ein Gespräch voller neuer Impulse und dafür haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Sie ist Expertin für psychologische Sicherheit und das Thema Fehlerkultur. Sie kennt die kapillaren Strukturen von Unternehmen. Sie war viele Jahre im Topmanagement des Beratungshauses McKinsey und hilft nun Unternehmen genau in diesen entscheidenden Feldern der Transformation. Herzlich willkommen, Dr. Caroline Helbig. Schön, dass du deine Erfahrung heute mit uns teilst.
Roger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
Du beschreibst die psychologische Sicherheit mit Blick auf den Stand der Forschung als die Grundlage für echte Veränderungsfähigkeit und Lernbereitschaft. Wir steigen gleich voll ins Thema ein und gucken mal, wohin uns das führt. Was genau verstehst du unter psychologische Sicherheit und warum ist sie gerade in Phasen von Veränderungen und Transformation, so wie wir sie jetzt hier erleben, aus deiner Sicht so entscheidend?
Ja, psychologische Sicherheit, das kann ja vom Begriff her irgendwie abstrakt und groß, so ein Konstrukt irgendwie klingen. Aber eigentlich geht es um eine menschliche Grunderfahrung, die wir alle kennen. Ja, wie geht es uns in einem Team? Fühlen wir uns so sicher, dass wir Fragen stellen können, neue Ideen einbringen können, Fehler zugeben können, mit Offenheit und Verletzlichkeit mit den anderen interagieren können? Oder haben wir Sorge, dass wir dass das alles negative Konsequenzen haben wird? Und genau dieses Gefühl, um das geht es bei psychologischer Sicherheit. Können wir offen miteinander umgehen? Und das ist insbesondere wichtig beim Umgang mit Fehlern.
Wenn ich mich mit so einem Thema beschäftige, dann brauche ich immer irgendwie so eine Maßeinheit oder eine Skala, dass etwas ausgeprägt ist oder nicht. Wie kann ich denn eigentlich als Unternehmen oder auch meinetwegen als Mitarbeitende in einer Struktur erleben, sehen, messen, fühlen, schmecken, dass psychologische Sicherheit gegeben ist oder umgekehrt? Was sind denn eigentlich Warnzeichen, wenn die fehlt?
Also man kann tatsächlich psychologische Sicherheit messen auf Basis von einfach nur 7 Fragen, die Amy Edmondson, Harvard-Professorin, die sich Jahrzehnte mit psychologischer Sicherheit beschäftigt hat, entwickelt hat. Also das kann man tatsächlich dann empirisch messen und Datenpunkte erheben, auch über Zeit dann tracken, wie sich das verändert. Amy Edmondson hat dieses Buch Fearless Organization, Angstfreie Organisation geschrieben, super empfehlenswert. Also man kann das messen, aber ich glaube, man muss es gar nicht unbedingt messen, weil wir alle, jeder, der Mitglied in einem Team ist, ein gutes Gefühl haben, ist es psychologisch sicher oder nicht? Und ich glaube, da gibt es auch einfach Anzeichen, auf die man achten kann. Beteiligen sich alle beim Brainstorming oder sind manche einfach systematisch, kommen die gar nicht zu Wort, melden sich nicht oder werden nicht dran gelassen, werden immer unterbrochen und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, äußere Anzeichen, wo man auch insbesondere als Führungskraft schauen kann und auch einen kritischen Blick haben kann, wie psychologisch sicher ist es eigentlich in meinem Team.
Auf das Thema Führungskräfte kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zurück, aber ich würde gerne da nochmal kurz einhaken. Jetzt gibt es natürlich stille und es gibt laute Menschen. Es gibt solche, die sich gerne einbringen und solche, die gerne mitarbeiten, aber nicht so viel darüber reden. Stille an sich wird ja noch kein Merkmal sein für die Frage, ist psychologische Sicherheit ausgeprägt oder nicht? Also wie erkenne ich das denn als jemand, der sensibel durch die Welt geht und das eigentlich wissen will?
Ja, absolut. Manche Menschen sind zurückhaltender als andere. Als Führungskraft habe ich aber die Aufgabe, die Ideen in den Köpfen von allen auf den Tisch zu bringen. Ja, in den Veränderungen, in denen wir uns befinden, und das trifft ja auf VBH ganz genauso zu, da können wir uns nicht leisten, dass gute Ideen in den Köpfen bleiben und Leute sie nicht aussprechen können, aus welchen Gründen auch immer. Sie kommen nicht zu Wort oder sie fühlen sich nicht wohl oder sie sind zu zurückhaltend. Also da muss man als Führungskraft auch dafür sorgen, dass es Möglichkeiten gibt, dass diese guten Ideen, die die Leute haben, auch wirklich für das Team bearbeitbar werden und ausgesprochen werden können. Und da gibt es, also wir machen auch Vorschläge in unserem Buch ganz konkret, wie das aussehen könnte. Da geht es schon um gerechte Airtime-Verteilung und das nicht einfach, wie das oft in Meetings ist, wenn man dem einfach so seinen natürlichen freien Lauf lässt, dass einfach nur ein paar wenige laute Stimmen dominieren und gute Ideen nicht auf den Tisch kommen.
Aber das ist super spannend. Also jetzt möchte ich als Führungskraft Rollenvorbild sein. Und ich möchte genau das, was du gerade beschrieben hast, möchte ich in meinem Team entwickeln und ein Gespür dafür bekommen, wie ist das bei uns ausgeprägt? Was sind typische Stolperfallen und was sind typische Good-Practice-Merkmale?
Ja, ich sehe das ganz oft in Meetings. Und Meetings sind sozusagen so der Lackmustest eigentlich für Kultur im Unternehmen, wie das eigentlich abläuft. Und ganz oft ist es so, dass Meetings nicht bewusst strukturiert und gesteuert werden. Ganz viele Meetings, die entscheidend sind, auch für Entscheidungsfindung, für Diskussion, für Meinungsbildung, denen wird einfach so der natürliche Lauf gelassen, ohne Moderator, ohne Facilitator. Wir schlagen vor in unserem Buch, wir nennen das Inclusion Booster, also jemand, der dafür sorgt, dass alle wirklich inkludiert werden, sorgt dafür, dass auch die Stimmen, die bisher nicht gehört worden sind, ihren Platz haben können. Es geht nicht darum, Leute on the spot zu setzen, die irgendwie denen das unangenehm ist. Es geht darum, dass wir wirklich es schaffen, gerade für unsere Innovationsfähigkeit, die guten Ideen, die alle mitbringen, auch wirklich im Team zum Tragen kommen zu lassen.
Jetzt wissen wir natürlich manchmal nicht, was gute Ideen sind. Pardon, wenn ich da mal einhake. Aber manchmal ist das ja nicht so leicht zu erkennen, was die gute Idee ist. Was uns gerade im Versicherungskontext ja oftmals schwerfällt, ist, dass wir, sage ich mal, die halbfertige Idee sichtbar werden lassen. Das braucht in der Regel eine Kultur, wo ich das Gefühl habe, das kann ich hier sagen, weil ich mich nicht blamiere. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich hin, dass ich genau das in meiner Struktur, in meinem Bereich, in meiner Abteilung irgendwie fördere?
Ja, und das halte ich für ein absolut zentrales Element von psychologischer Sicherheit, dass wir alle unsere halbfertigen Ideen miteinander teilen und gemeinsam im Denk- und Entwicklungsdiskutierprozess sind und dann etwas entwickeln, was eben besser ist, als jeder Einzelne entwickeln könnte oder was besser ist, als wenn nur wenige Laute miteinander reden sozusagen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ein Ansatz ist, wirklich zuzuhören und dafür zu sorgen, dass Leute nicht einfach unterbrochen werden. Ich habe neulich einen Klienten von mir gefragt, also den ich schon über Jahre begleite und dem das total wichtig ist, das Thema psychologische Sicherheit, und der ganz viel dazu mit seinem Team gearbeitet hat. Wenn du mit Abstand drauf guckst, was ist das eine, was aus diesen ganzen Möglichkeiten, psychologische Sicherheit zu fördern, was ist das eine, was wirklich den Unterschied macht? Und da hat er etwas gesagt, was mich total verblüfft hat, was ich großartig finde, was so auch gar nicht in unser Buch steht. Er hat gesagt, radikal ausreden lassen. Und dann haben sie festgestellt, das ändert die Kultur im Team. Wenn man radikal ausreden lässt und nicht unterbricht, seine Erfahrung ist, Leute fassen sich dann kürzer. Man hat nicht mehr so dieses Problem, dass einige Laute so dominieren und eine Idee, die irgendwie klar geworden ist, nochmal und nochmal und nochmal länger auswalzen, sondern sie haben eine neue Kultur im Team geschaffen, wo alle zu Wort kommen und alle sich einbringen können. Und genau dieses unfertige Gedanken ausspeichern können und miteinander Gedanken weitertreiben, das ist ein ganz zentraler Bestandteil von psychologischer Sicherheit.
Na, da bin ich ja gleich in die Grube geplumpst, weil ich dich gerade unterbrochen habe. Das tut mir wahnsinnig leid. War keine böse Absicht, aber ich möchte ja sozusagen für alle, die den Podcast hören, möglichst viel von dir mitnehmen. Deswegen versuche ich das so rauszuziehen.
Es kommt immer auf die Intention an. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Es kommt ja immer auf die Intention an. Manchmal ist es auch voller Enthusiasmus dazu weitertreiben und die Idee weiterspinnen. Das ist was ganz anderes als mit einer anderen Intention, ja, aber das funktioniert nicht, das geht nicht und so weiter, reinzugrätschen.
Also das mit dem Zuhören finde ich super. Wenn man sich mit Achtsamkeit beschäftigt, dann stellt man ja fest, dass das da auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man eine bestimmte Form findet, wie man auch zuhört, nämlich dass man auch die eigenen Gedanken, die eigenen Ideen erstmal in den Hintergrund stellt, sondern sich wirklich konzentriert auf das, was andere sagen. Super spannendes Thema, könnten wir eigentlich eine eigene Folge hier in der Podcast-Reihe zu machen. Machen wir vielleicht auch noch. Ich wollte gerne noch einen anderen Begriff mit in unsere Unterhaltung nehmen. Wir waren eben bei, ich will mich nicht blamieren, no blame. Da ist man schon sehr schnell auch bei der Frage, ich will keine Fehler machen, ich will nichts Falsches sagen. Und dann sind wir bei Fehlerkultur als ein zweites großes Element auch in der Transformation. Fehlerkultur ist auch ein Herzstück agiler Transformation und auch im Prinzip ein Element von Innovationskultur, gerade für etablierte Häuser, die lange und vielleicht auch sehr intensiv auf risikoaverses Verhalten gesetzt haben, manchmal ein bisschen schwierig sozusagen auch mit dem Halbgaren, dem Unvollständigen, der 80%-Lösung um die Ecke zu kommen. Und doch ist es wichtig, dass man genau das tut, weil man eben in die Geschwindigkeit kommt, damit auch Neues zu präsentieren, vielleicht auch Neues zu verwerfen, weil es noch keine Relevanz hat, oder beiseite zu legen. Wie sieht für dich eine gesunde Fehlerkultur aus und warum ist gerade für Organisationen im Wandel wie auch für die VGH so etwas so essentiell?
Der Umgang mit Fehlern ist ein absolutes Kernstück für psychologische Sicherheit, aber auch eine Voraussetzung, dass wir es schaffen, durch diese turbulente Zeit, durch diesen Wandel zu kommen auf erfolgreiche Art und Weise. Und da fällt es niemandem leicht und wahrscheinlich VGH erst recht nicht, wenn man sozusagen darauf gepolt ist, eher Risiken zu vermeiden. Das heißt, wir müssten da alle umdenken und Fehler total anders betrachten. Nicht etwas, was wir vermeiden müssen, sondern etwas, was eine Chance ist, dass wir was lernen. Und wir können nicht lernen, ohne Fehler zu machen. Da gibt es auch interessante Studien. Manu Kapoor zum Beispiel ist Professor und hat Mathematikstudenten untersucht in Singapur. Jetzt ist er an der ETH Zürich und hat festgestellt, wann lernen wir wirklich? Wann ist das Lernen sozusagen tief und verankert? Und er hat gesehen, die Studenten, die wirklich super gut sind und das sofort auf Anhieb richtig machen, die lernen das nicht so tief. Die haben nicht den kompletten Lernwert, sozusagen Learning Value nennt er das. Wenn es erstmal nicht klappt und wir Fehler machen, haben wir ein besseres Verständnis. Und genau darum geht es, dass wir miteinander psychologisch sicher umgehen können und auch Fehler teilen können. Nicht nur unfertige Ideen, sondern auch offen, ohne Blaming, ohne Schuldzuweisung darüber sprechen können, was hat nicht geklappt, was lernen wir daraus. Wir alle wollen keine Fehler machen. Wir haben ein Gehirn, was sozusagen uns vor Risiken schützen will. Das Gehirn ist dazu da, uns unser Überleben zu sichern. Da müssen wir Fehler vermeiden. Und jetzt sind wir alle eingeladen, mehr eigentlich wie Wissenschaftler an den Fehler ranzugehen, nämlich als interessante Datenpunkte, die uns was sagen können. Und es geht darum, gemeinsam rauszuextrahieren, was lernen wir aus den Fehlern.
Und man merkt das ja auch ein bisschen an sich selbst. Man kann das an sich selbst beobachten. Also als unser Sohn klein war, da hat er so mit Lego und Holzklötzchen gespielt. Und ich war beim Zugucken, bin ich schon fast nervös geworden, weil er genauso viel Freude am Zusammenstürzen hatte wie am Wiederaufbauen. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt. Da sind wir aber, glaube ich, bei einer Schwachstelle angekommen, die wir auch im Kontext der Fehlerkultur immer im Blick haben sollten, zumindest aus meiner Sicht. Es gibt eben Dinge, die sind falsch. Da, wo ich eine Verabredung getroffen habe für ein Vorgehensmodell, auf das sich alle verständigt haben. Wenn ich davon abweiche, dann ist das ein Fehler. Ja, den kann ich entschuldigen, aber das ist halt trotzdem falsch. Aber da, wo ich sozusagen in den Experimentierraum gehe, da, wo ich bestimmte Formen der Unsicherheit erlebe, da ist Fehlerkultur genau das, was ich eigentlich will. Hast du eine Idee, wie man das im Einzelnen differenziert? Das ist ja schwierig zu handhaben. Also ich will ja auch nicht, dass die Führungskräfte das Gefühl haben, ab morgen ist alles erlaubt.
Absolut, ja. Ich glaube, da braucht es einen sehr differenzierten Blick darauf. Es geht nicht darum, wahllos Fehler jeder Art willkommen zu heißen. Es gibt ja auch diese Sprüche, willst du innovativer sein, dann verdopple deine Fehlerrate. Weiß ich nicht genau. Kann mir auch vorstellen, VGH bewegt sich in einem Umfeld, wo die Fehlertoleranz unterschiedlich ist. Was weiß ich, letztes Jahr habe ich mir das Bein gebrochen. Da hätte ich auch nicht so gerne gehabt, dass der Chirurg fröhlich irgendwelche Fehler macht. Ja? Auch wenn man in einem Umfeld ist, was relativ geringe Fehlertoleranz hat, gibt es auch dort Experimentierräume, wie du so schön gesagt hast. Und da gilt es zu gucken, wo sind die Gebiete, wo wir experimentieren können. Und wenn es ist, keine Ahnung, dass der Arzt ein neues Meetingformat mit seinen Mitarbeitenden ausprobiert. Also da zu differenzieren, wo haben wir welche Fehlertoleranz, wo dürfen wir uns keine Fehler erlauben und wo können wir neue Dinge ausprobieren und sozusagen mit dieser Offenheit auch innovativer sein und dazulernen und uns weiterentwickeln.
Dann lass uns da mal eine Ebene tiefer gehen. Also was ich in diesem Kulturprozess auch der VGH erlebe, ist, dass es ein Bewusstsein auch für psychologische Sicherheit und Fehlerkultur gibt. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass der Begriff sehr häufig fällt, aber das so ein bisschen ist wie in Hannover fragt man gerne mal, kennen Sie Leibniz? Dann sagen alle ja und dann fragst du, ja, was denn von ihm? Welche Schrift? Und dann kommt nichts mehr. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das bei Fehlerkultur auch der Fall ist, dass dahinter nicht so richtig das Vorgehensmodell beschrieben ist. Gibt es einfache Lösungen, wie ich zum Beispiel Räume schaffen kann, in denen ja diese unsicheren Ideen geteilt werden können, wo ich auch Fehlerkultur üben kann?
Ich glaube, es ist ganz nützlich, von diesem großen Ding, irgendwie dem sperrigen Begriff psychologische Sicherheit, wirklich in das konkrete Tun zu kommen und auch Fehlerkultur. Das kann so ein großes Wort sein. Wie sieht das denn konkret aus? Und ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten und man muss nicht irgendwie als ganzes Unternehmen irgendwie einmal im Jahr eine große Fuck-up-Night machen. Das kann auch sein, dass man im Team jede Woche einfach so ein Check-in macht. Was habe ich letzte Woche ausprobiert, was nicht geklappt hat und was habe ich daraus gelernt? Oder wenn man was Neues ausprobiert, dann ganz explizit als Führungskraft sozusagen so ein Expectation Management zu machen und zu sagen, hey, das ist neu für uns, das ist wirklich neues Terrain, wir werden das nicht auf Anhieb richtig hinbekommen. Ich erwarte, dass wir erstmal Rückschläge erfahren und über die möchte ich, dass wir offen sprechen. Also so kleine Signale und ja, eigentlich in unserem täglichen Arbeiten das einweben und nicht sozusagen darauf warten, dass man sozusagen kulturweit mit HR-Kampagne und Boostern irgendwie Fehlerkultur betreibt, sondern im täglichen Tun das machen. Und da, glaube ich, kommt den Führungskräften eine Riesenrolle zu, weil es natürlich da ganz stark darum geht, auch das Lernverhalten vorzuleben. Wenn man verletzlich genug ist, zu sagen, hey, letzte Woche habe ich dies und jenes probiert, hat nicht geklappt oder ich hatte eine Hypothese, die hat sich als nicht richtig rausgestellt oder was auch immer, es kann ja ganz klein sein, dann lebt man vor, dass man Fehler sozusagen als Lernmöglichkeiten sieht und sie offen darüber spricht, ohne in diese Schuldzuweisungen zu kommen, auch ohne sich selbst irgendwie dann zu geißeln oder so. Und dass man auf eine andere, unaufgeregte, offene, ehrliche Art und Weise darüber spricht und gemeinsam weiter lernt.
Hast du das in deiner Arbeit schon mal beobachten können, sozusagen am lebenden Beispiel, also eine Abteilung, die das genau so gemacht hat, nämlich zu sagen, also wir haben einen festen Programmpunkt und der ist ein Recap auf die Woche davor und die dollsten Fehler, die wir da reingekloppt haben oder die größten Unsicherheiten, die wir erzeugt haben und dann sozusagen sich nach vorne entwickelt und auch die Mitarbeitenden dahingehend entwickelt, offener, freier, sicherer zu sein.
Ja, also diese Check-in-Frage, was hat nicht geklappt, was habe ich daraus gelernt, kenne ich mehrere Teams, die das wirklich so in ihrer Agenda für die All-Hands-Meeting aufgenommen haben. Und ich habe auch ein Team, das ich schon vor Jahren begleitet habe zum Thema Growth Mindset. Da geht es ja genau darum, ein anderer Umgang mit Fehlern und dieses Bewusstsein, wir können alle dazulernen, wir können unsere Fähigkeiten weiterentwickeln. Und die betreiben das bis zum heutigen Tag, seit vielen Jahren sozusagen. Und haben das in ihre Kultur eingewoben und sind begeistert davon, was das alles verändert hat. Denen ging es eigentlich ursprünglich um eine neue Feedback-Kultur und haben dann verstanden, es geht nicht darum, dir die Feedbackgeber noch besser zu trainieren und noch mehr Rhetorik und so weiter, sondern wir müssen eigentlich auf der Empfängerseite arbeiten. Wenn ich im Growth-Mindset bin, dann will ich dazu lernen. Dann, Roger, dann möchte ich, dass du mir sagst, was kann ich besser machen? Ja, das ist sozusagen das Pull-Modell von Feedback und nicht Push-Modell. Und die machen, also diese Abteilungen, mit denen wir gearbeitet haben, die machen bis zum heutigen Tag Growth-Mindset-Workshops im ganzen Konzern. Also ja, das kann sozusagen in die täglichen Arbeitsabläufe eingewoben werden. Es geht aber um eine Haltungsveränderung und die äußert sich in allem, was man macht und in jedem einzelnen Meeting und wie man neue Herausforderungen angeht und so weiter. Aber so eine kleine Team-Check-In-Frage hat sich in vielen Teams bewährt.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir versuchen das natürlich hier auch zu etablieren. Wir haben hier überall an den Wänden so kleine DIN A4-Blätter, da steht Sag es drauf, weil es genau darum geht, diese Störer täglich anzusprechen, die man hat miteinander. Und zwar nicht, weil es darum geht, die Störer allein zu formulieren, sondern der Person, jeder Person, die hier arbeitet, die Sicherheit zu geben, dass, wenn man nicht angesprochen wird, es auch keine Störer gibt. Also dann sozusagen psychologische Sicherheit auch vorherrscht. Also das umgekehrte Prinzip eigentlich, dass man miteinander ganz offen umgeht. Und wie schwer das fällt, das merkt man, wenn man es tut. Das muss man nämlich routinieren und disziplinieren. Und man muss auch die Art und Weise beschreiben, in der das funktioniert. Der Blick auf aktuelle Trends aus anderen Branchen liefert wichtige Inspiration und zeigt, dass Transformation überall Mut zur Offenheit und einen respektvollen Umgang mit Fehlern braucht. Das ist ja nicht nur bei der Versicherungswirtschaft so, sondern es ist in ganz, ganz vielen Branchen so. Das heißt, wir haben da kein uniques Problem, an dem wir arbeiten und das wir angehen. Ich würde gerne da noch mal ganz kurz hängen bleiben. Was können wir in der Versicherungswirtschaft denn tun, vielleicht auch mit Blick auf andere Branchen und psychologische Sicherheit und Fehlerkultur zu lernen? Hast du vielleicht so Best-Practice-Beispiele, die wir auch für die Unternehmensstruktur insgesamt, nicht nur für die kleine Abteilung oder für den Bereich oder für den persönlichen Dialog anwenden können, sondern die wir tatsächlich auch in einem größeren Kontext für das Unternehmen als Marker setzen können. Gibt es da was?
Ah, interessante Frage. Und da möchte ich nochmal unterstreichen, was du eben auch erwähnt hattest. Es geht ja immer um den Mut zur Offenheit. Und da braucht es immer irgendwie, da muss man sich an Herz fassen und den Sprung machen, etwas sagen, sich auch verletzlicher zeigen, man sich sonst irgendwie eher bedeckt gehalten hätte, in der Deckung geblieben wäre. Und das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit für VWH. Also ich war sehr beeindruckt von der ersten Podcast-Folge mit Dr. Kniemeyer. Keine Ahnung, ob das eine Idee wäre für VWH zu gucken, auf welche Art und Weise können wir das Reden über Fehler, Rückschläge, Misserfolge sozusagen normalisieren. Vielleicht gibt es irgendwie ein regelmäßiges Austauschformat, sei es weiß nicht, ein Meeting, Podcast oder auch firmeninterne Website oder so, wo man irgendwie sich darüber austauscht und sagt, hey, das habe ich letzte Woche probiert, hat leider nicht geklappt, dass das irgendwie normaler wird und dass dieser Ton und diese Haltung sich darin niederschlägt. Das ist ja eigentlich genau das, der Podcast-Titel. Keine Panik, ja, keine Panik. Uns unterlaufen alle Fehler, das ist menschlich und es geht darum, mit mehr, ja, auch mit mehr Selbstvertrauen und Ruhe darauf zu schauen und das miteinander zu teilen. Denn ja, die Zeiten sind echt herausfordernd, aber das Gute ist ja, wir sind nicht alleine. Und sich da auch miteinander zu verbinden, das bietet ganz tolle Möglichkeit, dass alle sich auch besser fühlen in dieser Verbundenheit.
Das wäre natürlich schön. Ich habe eben schon so gedacht, wir könnten ja irgendwann nochmal eine Folge machen, nur mit Outtakes, wo wir den größten Quatsch hier erzählt haben, den man sich nur vorstellen kann. Oder die ganzen brutalen Versprecher, die ich so produziere hier und die dann am Ende für Schnittarbeit sorgen. Vielleicht fangen wir mal an der Stelle an. Wir haben tatsächlich vor ein paar Jahren ein solches Modul auch in der VGH erstmals ausprobiert. Das ist dann ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht auch mit dem, was du jetzt gesagt hast, da nochmal anknüpfen können. Wir haben das aber nicht Fuck-Up-Night genannt, wie man das so weltweit nennt, sondern bei uns heißt das Fehlerfest, weil wir das positiver gestalten wollten und sagen wollten, wir feiern einfach das mal ab. Und wie gesagt, ich meine nicht die Fehler, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, sondern die Fehler, die entstehen dadurch, dass sie eigentlich nur neue Datenpunkte und gar keine Fehler sind, nämlich dadurch, dass wir ausprobieren und lernen in dem Prozess. Vielen Dank, dass du heute hier mit uns bist. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Dummerweise ist es so, wir haben ja immer eine zeitliche Begrenzung und gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht einen Trend oder ein Praxisbeispiel, das für dich ganz persönlich vielleicht zum Thema Fehlerkultur oder psychologische Sicherheit steht und das dich besonders begeistert, vielleicht kannst du da noch mal irgendeinen Hinweis geben und sagen, also da geht ein Trend hin und da passieren ganz viele neue Dinge, da gibt es auch vielleicht perspektivisch noch neue Werkzeuge, die für Unternehmen interessant sein könnten oder für Organisationen. Gibt es sowas?
Manchmal kommt es mir vor, als würde es mehr um die grundlegend menschlichen Dinge gehen, die schon lange eigentlich bekannt sind und bei vielen eigentlich so der rote Faden sind und die aber nicht leicht zu machen sind. Und gerade auch im Umgang mit Fehlern, wenn wir auf eine neue Art und Weise damit umgehen wollen und psychologische Sicherheit im Team stärken wollen, dann geht es ganz viel um ein Unlearning und Relearning, wie ich eigentlich selber reagiere, also wie ich mit mir selbst auch umgehe, wenn mir was passiert. Wir hatten vorhin das angesprochen, dass man sich nicht blamieren will und so. Da im Sinne von Selbstwahrnehmung, Selbstführung, sich weiterzuentwickeln, zu sehen, aha, mein Automatismus sagt mir eigentlich, ich will jetzt irgendwie den Fehler verstecken oder ich habe da sonst die schwierige Emotion, die da gerade hochkommt und da aber auf eine andere Art und Weise mit umzugehen. Das hat ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun und mit nicht im Automatismus reagieren, sondern sozusagen bewusst agieren und nicht dafür sorgen, dass dieser Automatismus gerade im Umgang mit Fehlern nicht einfach durchschlägt, sondern dass wir neue Formen finden. Ja, meine initiale Reaktion ist vielleicht erstmal, ich bin ärgerlich über den Fehler von anderen. Ich schäme mich über meine eigenen Fehler. Aber da in einen anderen Umgang zu kommen, das ist ein bewusster Shift hin zu, ja, ein bewussterer Umgang eigentlich mit Fehlern und komplett weg von Schuldzuweisung hin zu Offenheit und Neugier und sich da immer wieder dran zu erinnern und nicht im Schuldautomatismus zu bleiben, sondern in diese bewusste Neugier. Ich glaube, das ist eine tägliche Aufgabe, die uns allen aber gut tut.
Also ich fange gleich heute mal an mit dem Fehler einräumen und Fehler akzeptieren. Wir haben nämlich heute ein Experiment mit dir gemacht, nämlich dich digital sozusagen in den Podcast eingebunden. Und hin und wieder hört man mal so ein kleines elektronisches Gekrispel. Den Fehler haben nicht wir gemacht, sondern Zoom. Aber wir akzeptieren den fröhlich und freuen uns darüber, dass wir überhaupt mit dir im Gespräch sein können. Umso besser. Also, es funktioniert aber in der Regel richtig gut. Und ja, Heute das erste Mal, kleines Experiment. Wir laden euch alle herzlich ein. Sprecht im Team über Fehler, gebt einander ehrliches Feedback, seid neugierig auf die Perspektiven der anderen. Nur gemeinsam gelingt der Wandel. Das vielleicht nochmal als kurze Zusammenfassung zu dem, was du zum Schluss gesagt hast. Wir haben heute gelernt, dass Angst vor Fehlern der Innovation im Weg steht. Wie wichtig es ist, offen über Misserfolge zu reden und dass Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen müssen und dass alle dazu beitragen können und vielleicht auch müssen. Vor allem aber nehmen wir mit, unsere Transformation gelingt nur, wenn wir alle aus Fehlern lernen und uns gegenseitig den Rücken stärken. Wir sind leider wieder viel zu schnell am Ende angekommen. Hat Spaß gemacht, liebe Caroline. Vielen Dank für das offene Gespräch und deine inspirierenden Einblicke.
Ich fand's toll, Roger. Vielen Dank.
Wenn der Podcast gefallen hat, dann lässt er sich ganz einfach weiterempfehlen. Wer jetzt zurückbleibt und das Gefühl hat, das ist es doch wohl noch nicht gewesen, da ist doch wohl noch ein bisschen mehr. Hier ist noch unsere Buchempfehlung, leicht verständlich und praxisnah, Playbook Psychologische Sicherheit, wirksamer führen durch mehr Menschlichkeit. Natürlich von dir, liebe Caroline Helbig. Es bringt das Thema, wie ich finde, auf den Punkt, bietet viele sofort anwendbare Tools. Du hast davon berichtet und wir haben aufmerksam zugehört und ist sowohl für Einsteiger, und ich glaube, das ist wichtig, als auch für Profis eine echte Bereicherung. Reinschauen lohnt sich. Für Tipps, Anregungen, Wünsche und Verwünschungen gibt es unsere Mailadresse podcast@fokusveränderung.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Keine Panik, Fokus Veränderung.